Gestern waren wir auf der Hochzeit in Eppingen. Bruder Andreas Repp und Schwester Julia haben geheiratet und dort waren wir anwesend. Und nun sind wir heute Morgen durch die Gnade Gottes hier unter euch. Ich habe auch Grüße abzugeben von den Geschwistern aus Hamm. Sie haben euch auch alle grüßen lassen. Nun wollen wir uns in dieser Morgenstunde einem Wort zuwenden, das wir in Sacharja 14 finden, Vers 7. Da heißt es so: und wird ein Tag sein, der dem Herrn bekannt ist, weder Tag noch Nacht, und um den Abend wird es Licht sein. Diesen Vers haben die alten Brüder ganz klar als prophetisches Wort gesehen für das Abendlicht, für die letzte Reformation. Und wir wollen in dieser Morgenstunde den Gedanken betrachten, die Reformation und wir. In der Ansprache wollen wir einige Streiflichter der Kirchengeschichte sehen, und es soll für uns ein Ansporn sein, doch für das einzustehen, was uns als Belehrung zuteil wurde, was wir als Erbe mitbekommen haben. Es ist nicht irgendetwas, geliebtem Herrn, es ist göttliche, biblische, unumwerfliche Wahrheit. Reformation bedeutet ja Wiederherstellung oder auch Erneuerung. Und das wurde auch schon dann und wann im Alten Testament gesehen. Wir brauchen eine Erneuerung. Und wann war eine Reformation erforderlich? Oder wir könnten fragen, war überhaupt eine Reformation erforderlich in den letzten Jahrhunderten? So müssen wir sagen, selbstverständlich ja. Es war dringend eine Reformation erforderlich, weil die reine biblische Lehre mit verschiedenen Irrlehren mehr und mehr bedeckt wurden und sozusagen Schutt auf biblischer Wahrheit lag. Und der musste erstmal weggeräumt werden, damit die Wahrheit wieder zum Vorschein kommen konnte. Es haben sich menschliche Lehren und Meinungen gebildet, die hochgeachtet wurden, über biblische Wahrheiten gestellt wurden. Gottes Bemühen galt ja immer der Wahrheit und seinem Gesetz im Alten Testament, und sein Bestreben war es, durch die Propheten das wieder aufzurichten, was Menschen durch Nachlässigkeit, Ungehorsam oder Trägheit, wie auch immer, haben zerfallen lassen oder was sie einfach zur Seite schoben. Im Alten Testament wurde das Gesetz mit den Jahren verwässert, verfälscht, in manchen Fällen sehr missachtet, in anderen Fällen gänzlich verworfen, und man stellte sich den Heiden gleich und sie waren in einem Zustand, da denke ich besonders an den einen Vers, da sagt Gott: schaut doch mal bei den Heiden nach, ob da diese Dinge zu finden sind, die bei euch zu finden sind. Also musste Gott mit Bedauern feststellen, der Abfall war dermaßen stark, dass es Ärger in dem auserwählten Volk Israel war, als bei den Nachbarn es festzustellen war. In den Herzen der Abweichler entstand ein Vakuum, also eine Leere. Und wo immer eine Leere entsteht, da versucht der Mensch, diese Leere auszufüllen. Und dann ist immer die Frage, wohin greift er? Der eine greift nach diesem, der andere greift nach dem. Aber wenn der Mensch von dem göttlichen Weg abgeirrt ist, diese Leere kann man mit nichts anderem ausfüllen. Das geht nur mit dem Worte Gottes, nur mit der Heiligen Schrift. Und man schaute sich im Alten Bund nach den Lehren der Heiden um und bereitete damit im Vaterherzen bitteren Schmerz. In Jeremia 8, Vers 21 kommt das so deutlich zum Ausdruck: Mich jammert herzlich, dass mein Volk so verderbt ist. Ich gräme mich und gehabe mich übel. Im Alten Bund lesen wir von dem König Josia, wie er oder Joas, wie er eine Reformation durchführte, auch Hiskia, der all diesen Götzenkram rausschaffte und auch doch bemüht war, das Volk wieder dahin zu bringen, wo Gott es haben wollte und nicht wie die Vorgänger oder Baalspriester und wer das immer war, wohin man das Volk geführt hatte. Christus sandte zur Erlösung der Menschen seinen Sohn und wir sehen dann, wie der Geist Gottes ausgegossen wurde, die neutestamentliche Gemeinde sich versammelte und durch die Leitung und Kraft des Geistes sehr schnell und stark ausbreitete. Gott war mit den Aposteln und setzte sie zum Segen. Sie verkündigten unerschrocken Gottes Wort. Aber man musste schon nach einigen Jahrzehnten feststellen, dass nicht mehr alles so war wie vorher. Abfall ist ein schleichender Prozess. Wir lesen in der Heiligen Schrift von Diotrephes, wir lesen da von Hymenäus und dann die Sendschreiben, die fünf kleinasiatischen Gemeinden, wo dann zu erkennen ist, man wich ab, man blieb nicht bei der Wahrheit. Und Paulus schreibt ja auch, der muss erst weggetan werden, der das aufhält, bis der Abfall kommt. Und im Jahre 270 nach Christus, jetzt werde ich einige kirchengeschichtliche Punkte mal ganz kurz erwähnen und wir wollen sie streifen. Im Jahre 270 nach Christus wurde ja die christliche Religion zur Staatsreligion erhoben. Und die Kirchengeschichte berichtet, man übernahm dann in der sogenannten christlichen Kirche Dinge aus dem Heidentum, die Prozessionen, die auch jetzt manchmal noch so in katholischen Ländern oder Orten durchgeführt werden, die Kleidung der Priester, die in den Kirchen zu sehen ist, das kommt auch aus dem Heidentum. Und man herrschte über das Volk, der Heilige Geist wurde ganz eine Seite gestellt und die Menschen konnten wirken und tun, wie sie wollten und taten auch, was sie wollten. Die Finsternis, sie nahm durch die Jahrhunderte rapide zu, das Papsttum befestigte sich und doch war in den ganzen Jahrhunderten immer wieder das Verlangen der Menschen da zurück zur Bibel. Und man las Gottes Wort, obwohl es verboten war und man bekam Licht durch den Heiligen Geist und so hat man dann damals den Ist-Zustand, also wie es zu der jeweiligen Zeit war, mit dem Worte Gottes verglichen. Und dementsprechend streckte man sich auch nach der Wahrheit aus. Und wir haben sicherlich schon von den Waldensern in Frankreich gehört im 12. Jahrhundert, von den Hugenotten in Frankreich circa ab 1560. Und sollte auch Johannes Huss bekannt sein, ein Mann, der in der Tschechei tätig war, ein Priester war Johannes Huss, ein Reformer und auch ein Märtyrer um der Wahrheit willen, der den Feuertod am 6.7.1415. Huss prangerte zu seiner Zeit den Verkauf kirchlicher Ämter an. Und vor seiner Hinrichtung soll Huss gesagt haben: Heute bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen. Hus, das ist ein Name und bedeutet Gans. Später brachte man dies mit Luther im Zusammenhang und hat auch deshalb den Schwan zu dessen Symbol gemacht, so berichtet zu wenigsten die Kirchengeschichte. Dann kam die Reformation und nahm ihr Anfang mit Martin Luther und 1517 schlug er die 95 Thesen an die Tür der Kirche zu Wittenberg und er prangerte besonders die Missbräuche in der Kirche an, wo man auch Ablassbriefe verkaufte und mit dem Geld wollte man den Petersdom in Rom finanzieren. Reformationen, wenn wir das auch im Alten Bund nehmen oder jetzt in den letzten Jahrhunderten, Reformationen sind immer dann entstanden, wenn der Abfall zunahm und man Sünde und unbiblisches Wesen aufdeckte, offenlegte, anprangerte und dann trat man dagegen auf. Und wenn man das göttliche und falsche Wesen nicht mehr straft und alles so laufen lässt, wie es läuft, dann nimmt der Abfall immer wieder zu und so war es in Vergangenheit. Und ich denke so an das Wort, das Salomo auch sagte, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das, was zeitgeschichtlich dann und wann mal wieder aufkommt und wieder untergeht, wie bewiesen, fanden auch schon Abfälle im Alten Bund statt, sowie auch dementsprechend wieder Reformationen, die sich aber leider nicht lange aufrecht erhielten. Wir haben dann weitere Männer Gottes, die auch tätig waren. In der Schweiz wirkte Calvin von 1509 bis 1564 und dann Zwingli 1484 bis 1531. Und inklusive Luther erkannten sie ja, dass man durch die Gnade selig wird, nicht durch Werke. Man muss wirklich eine aufrichtige Buße vor Gott getan haben, dann wird man selig. Vor kurzem sprach ich mit einer Pastorin und ich wies darauf hin, dass wir Erlösung predigen und lehren. Ja, sagt sie, früher habe ich das auch noch getan, aber dann nicht mehr. Und so glaube ich, dass wenn sie so an Christus glauben, dass das auch ausreicht. Ist das nicht ein trauriges Bild, wenn ein Mensch, der einmal, mag nun auch diese Frau sein, wer sie wolle, aber doch die Kenntnis besaß und das auch früher mal gelehrt hat, Erlösung oder Bekehrung, und jetzt sagt, naja, dann kommen die Leute nicht mehr, wenn ich Bekehrung predige. Und so sehen wir auch die Gefahr oder die Dinge, die sich wiederholen in der Geschichte, und wie dann alles so mehr und mehr bergab geht. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 11 von den Zeiten, die da angegeben sind. Auch das will ich nur ganz kurz streifen. Offenbarung, die Verse 1 bis 3. Und es ward mir ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und er sprach, steh Gottes und den Altar und die darin anbeten. Aber den Vorhof außerhalb des Tempels wirf hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie sollen weissagen 1260 Tage angetan mit Säcken. Hier sind also die 42 Monate angeführt, ein Monat mit 30 Tagen ergibt dann 1530 und das ist dann sozusagen die Zeit, als die christliche Religion Staatsreligion wurde, plus 1260 ergibt dann das Jahr 1530. 530, so dem Bereich, als die Reformation durch Luther stattfand. Und nachher ist ja auch noch von anderen Tagen die Rede, von einer anderen Zeitangabe, und nimmt man dann die Zahl 1530 plus die 350 Jahre, dann kommen wir auf das Jahr 1880, dem Zeitraum der letzten Reformation. Das kurz eingeflochten, noch einmal ein bisschen zurückgreifend nach der Reformation durch Calvin und Luther, kam nachher John Wesley, Charles Wesley auf, die so von 1703, 1707 bis Ende des Jahrhunderts wirkten und denen es klar wurde durch Gottes Wort, dass der Mensch Heiligung des Herzens benötigt und Heiligung des Lebens im praktischen Ausleben. Sie haben sehr für die Heiligung eingetreten. Gottes Wort lehrt die völlige Übergabe nach Römer 12, Vers 1. Es ist ja ein Vers, der uns auch bekannt ist. Da heißt es: Darum, so ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dafür traten die Brüder Wesley ein. Und ich möchte es hervorheben, dass wir als Reformationsbewegung der Gemeinde eine Heiligungsbewegung sind. Und deshalb sollte uns auch der Punkt der Heiligung, des heiligen Lebens und der Heiligung des Herzens ganz wichtig sein. Und dass wir den auch beachten, ja dafür eintreten, uns damit beschäftigen, was bedeutet das für mich persönlich, was hat Gott für mich bereitet. Und wer, der Mensch, der sich danach ausstreckt, dem wird man, oder da wird auch das Leben, das Ausleben dementsprechend sein. Und meine Beobachtung ist, Menschen, die Heiligung verwerfen und es da auch anders lehren, da wird der Wandel auch anders sein. Der ist nicht mehr in diesem Ernst, in dieser Hingabe, in dieser Reinheit so vorhanden, wenn man diese Lehre verwirft. Und dann eben später um 1880, wie bereits die Zahlenangabe aussagte, die ich tätigte, dann fand eben das statt, was Zacharja sagte, und um den Abend wird es Licht sein. Und da war Bruder Warner, Bruder Bayrum und andere Boten Gottes, die haben erkannt, der Zustand unter dem Volke Gottes, das ist doch nicht der biblische Zustand. Und die Erlösten hatten die Zersplitterung unter den Christen als ein großes Übel erkannt. Und das waren die zwei Punkte, die sie dann besonders hervorhoben: die Einheit in Christo, die Einheit des Volkes Gottes und auch die Heiligung oder die Heiligkeit des Lebens. Und dementsprechend traten sie auch für das Wort aus der Offenbarung 18 ein: Gehet aus von ihr, mein Volk, und rühret kein Unreines an. Und dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Wenn hier von Babylon die Rede ist, so war das damals vielen Kindern Gottes klar: Das sind die verschiedenen Benennungen und die Kirchen, die Großkirchen, und sie kamen nach Zion, der Gemeinde des lebendigen Gottes. Sie hatten den unheiligen Boden Babylons verlassen, diese Sprachenwirrwarr, die Irrlehren, die falschen Lehren, und sie erkannten, Gottes Wort spricht nur von einer Gemeinde, von der Gemeinde Gottes, das ist der biblische Name, und die Gemeinde ist eine göttliche Einrichtung. Und wenn wir so sehen, welche Reaktionen diese Verkündigung hervorbrachte, dann will ich zwei Beispiele nennen. Ein Prediger, übersetzt heißt diese Richtung Vereinigte Brüder, sagte, also der Prediger war aus dieser Richtung, der sagte über diese Missionsgruppe von Bruder Warner Folgendes: Ich wünschte, man würde sie ausziehen, teeren, federn und auf ein Feuer setzen. Bruder Warner bezeichnete dann diesen Mann als einen Baalspriester. Und dann ein Methodistenprediger sagte im Zorn: Wenn Sie wagen, das Pult zu betreten, dann würde er Ihnen den Kopf zerschlagen, das Knick brechen, Sie töten. Und andere Dinge folgten dann noch ohne weitere Aufführung. Das war also der Zorn der Menschen über die göttlichen Wahrheiten, sozusagen der Zorn Babylons. Und Gott war mit dieser Reformationsbewegung der Gemeinde Gottes, sie wandelten mit Gott und Gott war mit ihnen gewesen. Und wenn es auch nun in der Offenbarung 18 hier von Babylon geschrieben steht, dann ist die Frage, was bedeutet das? Bedeutet das die Welt? Dann will ich nur zwei Punkte da hervorheben. Einmal heißt es ja in diesem Abschnitt Offenbarung 18, Vers 2, sie ist gefallen, Babylon die Große. Und was gefallen ist, muss doch vorher erstmal gestanden haben, oder nicht? Und so stand einmal auch verstanden diese verschiedenen Bewegungen in dem Licht, das sie hatten und wandelten darin. Und Gott war auch mit ihnen, hat sich auch unter den verschiedenen Benennungen seiner Zeit bekannt. Und wenn es dann heißt, geht aus von ihr mein Volk, dann muss man doch sagen, in der Welt hatte Gott noch nie ein Volk gehabt. Also kann es nicht die Welt symbolisieren, sondern es muss doch eine geistliche Einrichtung damit gemeint sein. Und so war es dann eben, dass verschiedene Menschen dort aus den verschiedenen Benennungen zur Gemeinde Gottes fanden und die Bewegung fand eine schnelle Ausbreitung. Gott bezeugte sich durch Wunder und Zeichen und bis dahin folgte auch der Aufbau der Reformation auf geistlichem Gebiet und wir dürfen Gott dankbar sein und froh sein für die Erkenntnis und für die Führung, die Gott auch in unserem Leben gehabt hat und dass wir ihm dienen dürfen. Ein Bruder erzählte mir Folgendes und das war auch ein sehr deutliches Merkmal der Reformationsbewegung, nämlich die Demut. Und es war in Lettland, da kam ein hoher Offizier der Heilsarmee zur Versammlung der Gemeinde Gottes. Und der Prediger dort war Bruder Ramming. Und dieser hohe Offizier kam herein, wurde begrüßt, der Mantel wurde ihm abgenommen, ein Platz schön zugewiesen. Und dann war er aber sehr erstaunt, dass dieser Platzanweiser auch der Prediger war. Und das hat ihn so bewegt. Und hat ihn so ergriffen, diese Einfachheit, diese Schlichtheit, die auch dieser Bruder aufbracht. Und das zog ihn an. Wir brauchen das heute noch genauso, diese Einfachheit, diese Demut, diese Schlichtheit auch anderen Menschen gegenüber. Und so wollen auch wir uns bemühen, dass wir in diesem Eifer Gott dienen und es nicht immer weniger und weniger wird. Nun will ich als nächsten Hauptpunkt den Gedanken betrachten, der Niedergang der lutherischen Reformation. Vielleicht habt ihr das in den vergangenen Tagen bei euch auch in der Zeitung gelesen. Folgendes, eine Schweizer Pfarrerin von der evangelischen reformierten Kirche hat deutlich ausgesagt, es gibt keinen Gott. Das ist nur ein Fantasiegebilde. Und so sehen wir, wie dieser Abfall mehr und mehr um sich greift. Dass Menschen, die dafür da sein sollten, Sündern den Weg zu Gott zu führen, behaupten, es gibt keinen Gott. Und wenn es keinen Gott gibt, dann wird nie ein Mensch empfinden, heilig zu leben. Er wird nie daran denken, ich muss mich doch einmal vor dem großen Richter verantworten. Er wird doch einmal sehen und oder sieht doch alles, was ich tue und wird einmal fragen, wie hast du gelebt? Was hast du getan? So sehen wir, Gottes Wort sagt, Babylon ein Behältnis aller unreinen Geister. Und wenn wir auch hier von der lutherischen Reformation sprechen, die evangelische Kirche sucht ja mehr und mehr Annäherung mit der katholischen Kirche. Und hier sind zwei Worte von Bedeutung, Ökumene und auch Allianz. Unter Ökumene versteht man die Einigungsbewegung der christlichen Kirchen, die versucht, alle Konfessionen und Benennungen wieder in eine einzige Kirche zu vereinen. Und ich las ein Büchlein eines Mannes einer freikirchlichen Richtung, der hat sich ganz, ganz entschieden gegen die Ökumene ausgesprochen. Und mit einem anderen sprach ich, der fragte, arbeitet ihr mit der Allianz zusammen? Dann habe ich gesagt, das habe ich schon seit meiner Jugend nie gemocht und auch nie getan. Dann sagte dieser, ja, früher konnte man damit zusammenarbeiten, aber heute nicht mehr. Der hat seine Begründung. Ich habe sie auch schon lange. Warum ich mich davon fernhalte. Kirchen, sie haben nicht mehr den Stand, den sie einmal hatten. Denken wir auch an die Einsegnung gleichgeschlechtlicher Paare. Las ich auch einen Artikel diesbezüglich, dass man der Meinung ist, man kann ihnen den Segen nicht verweigern. Ja, was ist das für ein Segen, wo Gottes Wort klar und deutlich sagt, das ist Sünde. Sünde und noch einmal Sünde. Und da sollten wir doch alle sehr wachsam sein und uns fragen, wo geht das alles hin? Und dann übersteigt es einem ja bald jedem Vernunftsschluss, wenn Menschen, die einmal die Wahrheit hatten, sie gehen wieder da zurück, wo absolut Dunkelheit herrscht auf geistlichem Gebiet, wo vielleicht nur noch Einzelne da sind, die auch oder wenige, die da erkennen und wissen, was es heißt, Bekehrung zu erleben und zu erfahren und Erlösung zu erlangen. Unter Ökumene versteht man die Einigungsbewegung der christlichen Kirchen, die eben versucht, alle Konfessionen und Benennungen wieder in eine einzige Kirche zu vereinen. Die Allianz ist ein gemeinschaftlicher Zusammenschluss der evangelischen Christen. Großprojekte der Allianz sind einmal Pro Christ und auch Allianz Gebetswoche. Die katholische Kirche ihrerseits erwartet, dass alle wieder in den Mutterschoß der Kirche zurückkehren. Das ist eigentlich so ihr Ziel, die rücken nicht ab, dass sie sagen, wir geben ein bisschen nach und die evangelische Kirche gibt auch ein bisschen nach. Das braucht wohl keiner erwarten und ich glaube, das sehen auch manche aus dem evangelischen Lager deutlich. Innerhalb der evangelischen Kirche sind Menschen, die die Annäherung zur katholischen Kirche ablehnen und auch unbiblische Dinge innerhalb der Kirche verurteilen. Aber im großen Ganzen läuft es doch seinen Weg, wie es läuft. Das, glaube ich, wird auch keiner aufhalten zwischen den beiden Großkirchen. Nun aber wollen wir unseren Blick wenden und zur Reformationsbewegung der Gemeinde Gottes blicken. Hier waren auch mancherlei Kämpfe und Entscheidungen zu treffen. Und es gab auch hier eine Spaltung, weil einige lehrten, dass in der Heiligung keine Reinigung vorhanden ist. Und das war so vor mehr als 100 Jahren gewesen. Ich lese da mal einen Artikel vor, der in einem Buch niedergeschrieben wurde. Und da ging es eben um den Lehrpunkt der Heiligung, der ein wesentlicher Bestandteil der Lehre der Heiligen Schrift ist und den auch die Brüder sehr hoch hoben. Bairam, den wir ja kennen aus verschiedenen Schriften. Bairam war kaum 3 Jahre Redakteur der Evangeliumsposaune, als eine Reihe der führenden Prediger in der Bewegung unter dem Einfluss von der Lehre von Zinzendorf kamen. Die Lehre, dass Rechtfertigung und Befreiung von der fleischlichen Natur zur gleichen Zeit erlangt werden, deshalb ist eine weitere Reinigung zum Zeitpunkt der Heiligung unnötig. Das zweite Werk wurde nur als eine Taufe oder Versiegelung mit dem Heiligen Geist gesehen. Beim ersten Bekanntwerden, dass diese Lehre von einigen Brüdern akzeptiert wurde, verlor Bairam keine Zeit, um es zu brandmarken. In einem Leitartikel der Evangeliumsposaune vom 10. November 1898 schrieb er: Wir zögern nicht, diese Lehre als Häresie, wir könnten auch sagen als Irrlehre zu bezeichnen. Häresie ist ein Abweichen von der offiziellen Lehrmeinung. Also wir zögern nicht, diese Lehre als Häresie zu bezeichnen, eine Lehre vom Teufel. Damit sagen wir nicht, dass jeder, der darüber nachgedacht hat, vom Teufel ist. Also ich will da keine Gewissen jetzt in Unruhe bringen. Wir wollen auch gut auf den Text merken. Aber wir sagen, dass eine Person diese Lehre nicht selbst aufnehmen kann und sie lehrt und andere Seelen auf diese Weise unter den Einfluss des Feindes bringt, nachdem er das Licht über Gottes Wort auf diese Weise hatte und dabei noch die Gnade Gottes in seiner Seele erhält. Und diese Frage kam auf der Lagerversammlung in Mounsville 1899 zu einer scharfen Auseinandersetzung. Bairam, von anderen starken Führern unterstützt, schaffte Klarheit über das Thema. Die Heretiker, also die Irrlehrer, könnten entweder die falsche Lehre aufgeben oder rausgehen. Mit rausgehen meint er, dass sie die Bewegung der Gemeinde Gottes verlassen sollten, wenn sie die falsche Lehre nicht aufgeben. Und mit dieser Aussage Bairams ist ja nicht gemeint, dass Menschen, die die Lehre von der Heiligung nicht kennen, vom Teufel sind. Damit ist das nicht gesagt. Es geht um diejenigen, die die Lehre verwerfen, nachdem sie diese Lehre doch einmal vorher geglaubt und auch selbst verkündigt hatten. 1930 bemühte sich F.G. Smith, die Prediger zu einer Resolution zu bewegen, dass man bei der Lehre bleibt, die bis circa 1928 in den Büchern zu finden war. Aber man tat es nicht. Man hörte auch auf, gegen Babylon zu predigen und hatte nicht mehr diese entschiedene Stellung. Und ich denke, viele von uns wissen, dass in Anderson, das ist ja ein College von dem englischen Werk der Gemeinde Gottes, und vor circa 20 Jahren sprach der Präsident einer katholischen Hochschule aus Indiana bei der Graduierung, also bei der Entlassung von Studenten in Anderson, also eben auf der Schule von der Gemeinde Gottes. Und das zeigt deutlich, dass sich die Reformationsbewegung von oder in gewissen Zweigen des Werkes doch sehr wieder zurückentwickelt hat und man das Unterscheidungsvermögen zwischen Gemeinde Gottes und auch zwischen Babylon verloren hat. Wir haben das Lied doch von aller Verwirrung geflohen ich bin und zu der Stadt Gottes zog es mich hin. Und wenn man so manche Entwicklungen betrachtet, dann habe ich schon gedacht, für manche Menschen könnte man das Lied umdichten und sagen, zu aller Verwirrung, da zieht es mich wieder hin. Aber geliebtem Herrn, wollen wir das oder was liegt uns am Herzen als Gemeinde des lebendigen Gottes? Was haben wir in unserem Blick auch für die Zukunft? Auch hier in Deutschland wurde die Heiligungslehre 1968 verändert mit folgendem Text, der mir auch zu Hause vorliegt. Man kann zur gleichen Stunde der Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist getauft werden, wie es Cornelius und sein Haus erlebten. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist keine Heiligung im Sinne einer zweiten Reinigung. Also ähnlich dem, wogegen Byrum ganz entschieden Stellung genommen hat, dass das nicht die biblische Lehre ist und die das lehren, das ist nicht von Gott. Und so tauchte damals auch hier diese Verfassung auf, also dass man eben auch sagte, man kann wie bei Cornelius zur gleichen Stunde beides empfangen. Aber von Cornelius heißt es, er fastete und er betete, er gab Almosen. Und da muss man doch fragen, wo kann ich einen Sünder finden, der so lebt, der so betet, der so fastet und so Almosen gibt wie Cornelius? Kennt ihr einen solchen? Ich sage nein, ich kenne nicht solch einen. Und was Cornelius betrifft, man wünschte, man hätte sehr viele in den verschiedenen Ortsgemeinden solche Männer wie Cornelius, aber die findet man ja auch kaum. Und so sehen wir, wie Cornelius doch von Herzen Gott diente und hier die Begründung, die oft genommen wird, um die Heiligungslehre zu widerlegen, nicht zutreffend ist. Cornelius war ein Mann, der von Herzen Gott diente, der wirklich aufrichtig und fromm war, betete und fastete. Und so hat man auch schon hier während meiner Jugendzeit mit der Allianz zusammengearbeitet auf einem Jugendtag der Gemeinde Gottes in Essen, circa 1971, ich war auch zugegen, predigte damals der Jugendpfarrer der Evangelischen Allianz oder der Evangelischen Kirche aus Essen. Von einem anderen Fall weiß ich, in einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen hielt ein evangelischer Pastor eine Predigt bei der Gemeinde Gottes. Und meine Tante sagte mir dann, dass dort dann so gepredigt wurde, dass der Pastor sagte, ich sehe die Kindertaufe als richtig an. Das sind dann so die Folgen der Öffnung, der Allianzarbeit, und Gottes Wort sagt so klar und deutlich, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Und wo immer Menschen hingehen und die Sache von hinten aufziehen und sagen, wer getauft wird und glaubt, der wird selig werden, das ist doch ganz eindeutig wieder Gottes Wort. Und wir lesen auch gleich in der Apostelgeschichte, Petrus predigte zuerst und dann ließen sie sich taufen, nachdem sie Buße getan hatten und nicht umgekehrt. So war es doch in der Apostelgeschichte oder nach der Apostelgeschichte gewesen. Und gegen diese verschiedenen Dinge haben ja auch damals Bruder Link und Bruder Risk und andere Stellung genommen und sind mit der falschen Lehre und auch mit der Allianzarbeit nicht mitgegangen. Ich weiß von einer Gemeinde Gottes aus Hessen, da arbeitete man mit den Baptisten zusammen. Und dann sagten die Baptisten, ja, wenn wir Abstimmungen haben, bei uns, sie haben ja ein Kirchenbuch, dann wissen wir, wer abstimmungsberechtigt ist, aber bei euch, da weiß man das ja gar nicht. Also war jetzt die Gemeinde Gottes in Anführungsstriche genötigt, auch eine Liste zu erstellen, wer ist bei uns abstimmungsberechtigt. Aber da sehen wir, wie auch hier das Licht mehr und mehr verloren gegangen ist, und es wird berichtet, dass so in Volynien damals, ja, ungefähr 1930, so den Dreh, ist eine ganze Baptistengemeinde von der Wahrheit erfüllt worden und hat diese Richtung verlassen, ist nach Zion zur Gemeinde des lebendigen Gottes gekommen, und sie haben Licht über die Wahrheit bekommen. Und was nun auch das Kirchenbuch betrifft, schon im Psalm 87 heißt es in Vers 6, der Herr wird zählen, wenn er aufschreibt die Völker, diese sind da selbst geboren. Und in der Offenbarung lesen wir vom Buche des Lebens, also die Leben aus Gott haben, die schreibt Gott ein in das Buch des Lebens. Und nirgendwo finden wir nur einen leisesten Hinweis, dass Gottes Volk ein Kirchenbuch, ein Gemeindemitgliedbuch, Gemeindemitgliedsbuch geführt hat. Und so muss man sich die Frage stellen, warum sind eigentlich unsere Vorfahren aus Babylon, aus den falschen Richtungen geflohen und warum haben auch in Vergangenheit manche so entgegengesetzt gehandelt und gehen einen ganz anderen Weg. Entweder man kennt die Lehre der Gemeinde Gottes nicht oder man verwirft sie. Wie stehst du zu der biblischen Wahrheit, zu der Lehre der Heiligen Schrift? Und ich meine schon, dass es ein gewisser Mangel ist, dass sich die nachfolgende Generation zu wenig mit der Lehre und mit den Grundlehren der Heiligen Schrift beschäftigen. Und wo das mehr erfolgt, Gottes Wort sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, dass man da gefestigt wird, das ist doch wichtig. Und wo man nicht gefestigt wird, da wird alles so lockerer und leichter. Und ein Bruder hat mir gesagt, von einer Jugendstunde der Gemeinde Gottes auch in Hessen, da hat der Vater dem Jugendlichen verboten, zur Jugendstunde zu gehen, weil es da zu weltlich zuging. Und geliebt im Herrn, da sollte man doch innerlich weinen. Weinen über das, was sich im Laufe der Jahrzehnte getan, wie es sich entwickelt hat, wie der geistliche Stand nach und nach verloren gegangen ist, nicht mehr dieser Ernst und Eifer da vorhanden ist, dieses tiefe, ernste Gebetsleben. Und so ungefähr 1974 hat ein Prediger aus dem deutschen Werk mal so gesagt, der Name Gemeinde Gottes ist zu perfektionistisch. Der Name ist für die Menschen abstoßend. Ja, wie empfinden wir das dann als Volk Gottes? Diesen Menschen würde ich gerne mal die Frage stellen, wie würde er sich fühlen, wenn ich ihn mit einem Namen ansprechen würde, als er in Wirklichkeit heißt. Sind wir erlöst? Sind wir Kinder Gottes? Gehören wir auch zur Gemeinde des lebendigen Gottes ohne Wenn und Aber und Bedenken? Und Gottes Wort spricht ja deutlich, auch an die Korinther schreibend, Paulus, berufen zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und Bruder Sosthenes, der Gemeinde Gottes zu Korinth, den Geheiligten zu Jesu. Also, Paulus hat hier nicht Namen eingesetzt an der Gemeinde Silas oder die Silianer oder irgendwie anders, sondern die Gemeinde Gottes zu Korinth. Gott ist der Vater, wir seine Kinder. Also ist es auch ganz biblisch, dass wir nach seinem Namen genannt sind. Die älteren Brüder, sie haben damals auch während meiner Jugendzeit gegen die falsche Heiligungslehre und die Zusammenarbeit mit der Allianz Stellung genommen. Warum? Nun, weil sie doch selbst von Babel ausgegangen sind und nicht wieder zurückgehen wollten. Sie wollten ganz einfach in dem Licht bleiben, in dem sie doch hineingekommen sind. Und deshalb hat man sich in den 80er Jahren eben von denen gelöst, die Stellung einnahmen und nicht mehr an der Wahrheit festhielten, wie es vorher gewesen ist. Heutzutage besuchen junge Menschen, die auch aus Ortsgemeinden kommen, die sich Gemeinde Gottes nennen, besuchen Bibelschulen anderer Richtungen, trinken die falschen Lehren in sich ein. Ja, wo soll das hin? Die Wahrheit, wird sie wirklich noch hochgehalten? Und als letzte Frage möchte ich diese Frage aufwerfen, in welcher Gefahr stehen wir heute? Gottes Wort sagt doch, das Heer der Heiligen wird umringt werden. Und wenn jemand aus dem Licht austritt, das er einmal besaß, wie reagiert dann solch ein Mensch? Nun, er verurteilt die anderen, die noch im Licht gehen, die noch im Licht wandeln und sagen, ihr seid falsch, das ist gar nicht so. Was ich jetzt erkannt habe, das ist richtig. Und vielen Geschwistern aus Russland ist ja der Begriff neues Licht bekannt. Das ist eben die Änderung der Heiligungslehre, wovon auch viele ergriffen wurden. Immer mehr Menschen aus den eigenen Reihen verachten die biblischen Wahrheiten und halten nicht mehr daran fest. Und dementsprechend arbeiten verschiedene Zweige der Gemeinde Gottes mit verschiedenen Richtungen zusammen, von denen unsere Vorfahren ausgegangen sind, wovon sie totalen Bruch gemacht haben. Und was auch die anderen Richtungen betrifft, Bruder F.G. Smith hat das mal so zum Ausdruck gebracht, nicht alle, die in Babylon wohnen, sind auch Babylonier. Mit anderen Worten, ich glaube auch, dass da Kinder Gottes sind, die Gott von ganzem Herzen dienen. Aber das bedeutet nicht für mich, dass ich da eine Zusammenarbeit eingehe und jetzt dann, wie ich auch schon bewies, manche Dinge dann übernommen werden von der Gemeinde Gottes, die nicht biblisch sind. Die Evangelikalen, wie ich schon sagte, nähern sich mehr und mehr der katholischen Kirche, zu der auch Luther eine klare Trennungslinie zog. Und das Ergebnis ist, wenn wir das jetzt so zurückverfolgen, jede Reformation kommt, oder man kann auch sagen, drängt, wieder zu dem Ursprung zurück, wovon sie ausgegangen ist. Und das ist eben der Punkt, auf den ich mit allem Nachdruck und auch Ernst hinweisen möchte, dass wir bei der erkannten Wahrheit bleiben. Wir haben doch die alten Geschwister auch sich eingesetzt, Menschen die Wahrheit kundzutun. Beim letzten Besuch hier waren wir auch bei Schwester Bär und ich meine, sie erwähnte doch ihren Vater, der dann unter den Evangelischen im Dorf herumzog und ihnen die Wahrheit kundtat und sie ihn mit dem Knüppel verjagten. Ja, warum dann dieser ganze Einsatz, auch von anderen, zum Teil unter Lebensgefahr, und man hat auch die Pioniere damals damit, es flogen Steine durch die Versammlungshäuser, man war erbost über die biblischen Wahrheiten. Und sollten wir jetzt das einfach so fahren lassen und nicht mehr darin festhalten? Gott möge uns doch helfen, dass wir an dem festhalten, was wir auch erkannt haben. Die Reformationsbewegungen haben an Bedeutung verloren, weil Allianzbestrebungen vorhanden sind und man die biblischen Wahrheiten fallen lässt. Und mit einem anderen Satz nochmal gesagt, Reformationsbewegungen entstanden, weil man mehr Licht bekam und man sich danach ausstreckte. Und wenn nun Menschen meinen, sie haben mehr Licht, wenn sie wieder zu dem zurückgehen, wovon die Vorväter ausgegangen sind, dann will ich das auch hier deutlich sagen, das ist nicht mehr Licht, das ist Verlust des Lichtes. Das ist ein Abirren von den biblischen Wahrheiten. Dann könnte man sagen, hätten doch die Vorväter in Christo nicht die ganze Mühe und Last auf sich nehmen brauchen und so für die Wahrheit einzustehen, worin sich die Kinder Gottes freuten, dass sie los sind von den Menschen, Gesetzen und menschlichen Vorschriften und dergleichen mehr. Rückwärtsbewegung einer Reformation ist nimmermehr eine neue Reformation. Und der Niedergang einer Reformation bedeutet Verlust an Licht, Abweichen von dem Worte Gottes und ein Wandel von minderer Qualität bis hin zur Sünde. Und das ist die große Not. Und Kinder Gottes, die das sehen, die seufzen und bringen es Gott und Gott möge uns doch helfen. Als letzte Frage, kann man das Heil bewahren? Wenn man wider besseres Wissen handelt, die Antwort finden wir in Lukas Kapitel 12, die Verse 47 und 48. Der Knecht aber, der seines Herrn Willen weiß und hat sich nicht bereitet, auch nicht nach seinem Willen getan, der wird viel Streiche leiden müssen. Der es aber nicht weiß, hat aber getan, was der Streiche wert ist, wird wenig Streiche leiden. Denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und welchem viel befohlen ist, von dem wird man viel fordern. Und als Reformationsbewegung der Gemeinde Gottes ist uns viel gegeben, ich will sagen, wurde uns alles gegeben. Dass auch die Brüder in der biblischen Wahrheit wandelten, und ich meine, Bruder Riegel schreibt es, dass auch zur damaligen Zeit manche Ortsgemeinde einen besseren Stand hatte als Korinth vor vielen 100 Jahren. Sie lebten in dem Licht. Und was uns gegeben ist und wo du die Erkenntnis hast, wo wir die Erkenntnis haben, gehören wir zu denen, viel gegeben ist. Dementsprechend wird auch Gott bei uns viel suchen. Und wird nicht einfach durch die Finger schauen und sagen, ja, der wusste ja nicht so genau. Doch, doch, wir wissen es. Wir wurden belehrt, wir haben den Zugriff zur Literatur, zu alten Botschaften, zu Tonträgern. Und welchem viel befohlen ist, von dem wird man viel fordern. Und so liegt mir dieses auf dem Herzen, und ich habe auch diese Botschaft bei uns schon vor einiger Zeit gebracht. Und nach diesen beiden Versen kann man sagen, wer wider besseres Wissen handelt, der ist ganz einfach dem Willen Gottes ungehorsam. Und Menschen, die nach ihrer geringen Erkenntnis wandelten, sie werden selig. Diejenigen, die um die Wiedergeburt, die Heiligung, die Gemeinde Gottes und heiliges Leben wussten, aber diese Lehre missachteten, sie werden viel Streiche erleiden. So sagt es Gottes Wort. Und deshalb möchte ich ermutigen, lasst uns doch bei der erkannten biblischen Wahrheit bleiben. Und wir wollen dabei bleiben, wenn wir auch verachtet werden, andere vielleicht auch uns sehr große Verachtung entgegenbringen, aber den Getreuen wird der Lohn. Die Getreuen haben viele biblische Verheißungen. Und wir tragen die Verantwortung, das noch vorhandene Licht hell leuchten zu lassen, es auch zu verkünden. Gott wird einmal danach fragen, ob wir dem Worte Gottes nachgekommen sind. Gott wird von jedem Verkündiger Rechenschaft fordern. Paulus hat es so klar zum Ausdruck gebracht, sondern wie wir Gott bewährt sind, dass uns das Evangelium vertraut ist zu predigen, also reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unser Herz prüft. Und das ist auch mein Bestreben, Gott als erstes zu gefallen. Er prüft das Herz, er wird Rechenschaft von einem jeden Boten auch fordern. Und mein, haltet euch doch an die biblischen Wahrheiten. Und damit verbunden, haltet euch von solchen fern, die mit anderen Richtungen kooperieren, zusammenarbeiten, nicht mehr die biblische Wahrheit verkündigen, dass man sich damit nicht einlässt, denn die Gefahr besteht, in das gleiche Wesen hineinzukommen. Wir wollen das beachten, was Gottes Wort sagt, und ich betone es immer wieder, es heißt noch immer, geht aus, mein Volk, und nicht geht hin. Amen.